Wie ihr wisst, sind wir ein bisschen eingeschränkt, was die Musiker betrifft. Aber bei Thomas hat man heute Morgen kaum etwas von deiner Behinderung gespürt. Das war wirklich toll, wie du gespielt hast. Und wenn dann die Musiker sogar beginnen, zwei Instrumente zu spielen, dann wird es so richtig gut, oder? Wir haben letzten Sonntag eine wunderbare Predigt gehört von Thomas Herwig über diese Geschichte, wo Jesus in Jerusalem war als Zwölfjähriger. Jesus wurde da gesucht. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt, was die Leute so alles meinen über Jesus. Und Jesus wurde gefunden. Und heute lautet der Titel meiner Predigt: Menschen, die Gott suchen. Dort haben Menschen Jesus gesucht, jetzt Menschen, die Gott sucht oder die Jesus sucht. Ich habe vier Sorten von Gesuchten gefunden in der Bibel. Das erste sind die Verlorenen. Das zweite sind Gott sucht Anbeter. Das dritte, Gott sucht Fürbitter. Und Gott sucht Boten. Erster Vers: Gott sucht Verlorene. Jesus sucht, was verloren ist. Wenn ich die erste Folie bekommen kann. Sie ist eigentlich. Hi. Okay. Die ist verloren gegangen, die suchen wir jetzt, ja. Genau. Es ist der Vers aus Lukas 19, Vers 10, wo Jesus sagt: Des Menschen Sohn, und damit meint er sich selber, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Gleichnisse in der Bibel. Im gleichen Kapitel stehen noch zwei weitere Gleichnisse, wo etwas verloren gegangen war, eine Münze verloren, das verlorene Schaf. Wer sind diese Verlorenen, die Jesus sucht? Was sind das für Leute, die Jesus sucht? Ist das der Alkoholiker im Nachbarhaus? Ist das der korrupte Beamte? Zachäus gehörte dazu. Dieser Vers stammt aus der Geschichte von Zachäus, der ein Zöllner war, den Jesus besucht hat, den Jesus gesucht hat. Sind die Verlorenen die betrügerischen Bankiers? Sind die Verlorenen die brutalen Regierungen? Wir haben gesungen im letzten Lied: Jesus Christus sucht dich, geht dir nach, auf Schritt und Tritt. Jesus Christus sucht dich. Wenn Jesus nicht unser Herr ist, wenn wir Jesus Christus nicht nachfolgen, dann sind wir verloren. Wir mögen noch so gut leben, regelmäßig in die Kirche gehen, spenden, Steuererklärung ehrlich ausfüllen und. Wir mögen noch so gut leben. Ohne Jesus sind wir verloren. Verloren ist ja das, was nicht am richtigen Platz ist, oder? Ich habe Freitag vor einer Woche mein Handy verloren. Das ist eben nicht am richtigen Platz. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Jedenfalls habe ich es nicht mehr. Verloren ist, was nicht am richtigen Platz ist. Und verloren ist der, der nicht nah bei Jesus ist, der nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Der ist verloren. Wer mit Jesus nicht per Du ist, wer mit dem himmlischen Vater nicht per Du ist, wer ihn nicht persönlich kennt, der ist perdu. Schreibt man genau gleich, per Du. Perdu heißt verloren. Wer nicht per Du ist mit Jesus, der ist perdu. Und Jesus sucht uns. Hat er sie schon gefunden? Sind sie schon bei Jesus? Leben sie mit Jesus? Am Schluss unseres Lebens kommt alles darauf an, wie ich zu Jesus gestanden bin. Am Schluss meines Lebens kommt es darauf an, habe ich erkannt, dass er mein Erlöser ist, derjenige, der für meine Sünde und für meine Schuld gestorben ist. Am Schluss meines Lebens kommt es darauf an, bin ich ihm nachgefolgt? War er der Herr meines Lebens? Hatte er etwas zu sagen in meinem Leben? War er der Chef meines Lebens? Und wisst ihr, das ist doch das Wunderbare. Wenn Jesus der Herr meines Lebens ist, der Chef, dann ist er ein guter Chef. Er hat nämlich gesagt, ich bin der gute Hirte. Wir haben einen guten Chef. Es lohnt sich, diesem Chef zu unterordnen. Er ist der gute Hirte, der, so sagt er es im Johannesevangelium Kapitel 10, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Er hat für dich, für mich sein Leben gelassen. Was kann er noch mehr tun als das? Er hat meine Sünde, ihre Sünde auf sich genommen. Das ist der gute Hirte. Und er sucht Menschen, die bereit sind, ihm zu folgen, ihm nachzufolgen. Das ist die erste Kategorie Menschen, die Gott sucht. Und wenn ich Gott sage, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ob ich Jesus sage oder Gott, das kommt auf dasselbe heraus. Es ist wunderbar, Leute. Ich habe viel Zeit. Es ist erst 20 vor 10. Wir haben das Jahresthema, kommt, lasst uns anbeten. Und wir haben im Januar eine gute Predigt gehört von Etienne Josi über Johannes 4. Das ist die Geschichte, wo Jesus von Jerusalem, da im Süden, nach Galiläa reist, von Judäa nach Galiläa, und er reist über Samarien. Und das ist ungewöhnlich, weil Samaria, das war mindestens halb heidnisches Land für einen Juden. Da hat man einen Bogen darum herum gemacht. Und es bestand auch beträchtliche Feindschaft, weil nämlich im Jahr 130 vor Christus die damaligen jüdischen Herrscher, die Makkabäer, den Tempel der Samaritaner in Samaria zerstört hatten. Seither waren die einander Feind. Und deshalb, Juden haben einen Bogen darum herum gemacht, um dieses Land. Interessant ist, wie sich Jesus auch um diese Samariter bemüht. Sie sucht. Und wir haben gehört von Heinz Ackermann, diese Geschichte, wo Jesus eben auch wieder einmal durch Samarien reiste und wie da 10 Aussätzige gesund wurden. Und wer kam zurück zum Dank? Ein Samaritaner. Die Samaritaner werden rehabilitiert im Neuen Testament gegenüber dem, was die Juden über die Samariter dachten. Also die Predigt von Etienne Josi, die lohnt sich noch einmal anzuhören. Ich mache das heute jetzt nur ganz kurz. Jesus hat dort in Samaria ein verlorenes Schaf gesucht. Und ein verlorenes Schaf, jetzt schon eben in dem Sinn, wie wir immer denken, verlorene Sohn, das ist deren Hurerei und so weiter. Diese Frau, die hatte schon ein Problem. Die hatte ein Loch in ihrem Leben und versuchte das mit Männern zu stopfen. Und das Loch ist geblieben und die Isolation ist gewachsen. Und diese Frau traf dort am Brunnen auf Jesus. Und Jesus spricht sie an. Das hat sie überrascht, dass ein Jude sie als Samaritanerin eigentlich anspricht. Und sie spürt, Jesus ist ein Prophet, der weiß eigentlich alles über ihr Leben, ohne dass sie ihn je vorher gesehen hat, ohne ihm etwas zu sagen. Und dann stellt sie, wenn sie dachte, also wenn ich schon jetzt Gelegenheit habe, mal einen Propheten zu sehen, stellt sie ihm eine Frage und sagt, Jesus, welches ist eigentlich die richtige Religion? Die Samaritaner und die Juden glaubten schon an den gleichen Gott, aber die Samaritaner waren der Meinung, da in Samaria, auf dem Berg Gerizim, dort muss man Gott anbeten, wenn man das richtig machen will. Und die Juden waren selbstverständlich überzeugt, das macht man in Jerusalem. Und beides geht nicht. Welches ist die richtige Religion? Und Jesus sagt ihr, Frau, die Geografie wird bald keine Rolle mehr spielen. Das heißt, sie spielt jetzt schon keine Rolle mehr. Er sagt ihr, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen im Geist und in Wahrheit anbeten. Die Geografie spielt keine Rolle. Es ist die Haltung, die entscheidend ist. In welcher Haltung bete ich Gott an? Gott sucht Menschen, die ihn anbeten. Gott sucht Menschen, die Gott nicht einfach so als Nothelfer aufsuchen. Wenn es manchmal so Umfragen gibt, wie viel gebetet wird in der Schweiz, da staunt man ja eigentlich, wie viele Leute beten. Aber ist das das, was Gott sucht? Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott anbeten heißt ihn ehren, mit meinem Leben Reklame machen für ihn. Zur Ehre Gottes leben, das ist, soweit ich das sehe, ist das der tiefste Sinn unseres Lebens. So leben, dass es Gott Ehre macht. Ich studiere seit Jahren über diese Frage, was ist der Sinn des Lebens? Weil wisst ihr, ich kann jetzt nicht einen Vers nehmen in der Bibel und ein ganzes Kapitel und da wird alles sauber erklärt. Aber wenn ich auch andere Theologen da lese und da spüre ich, das scheint der Grund zu sein, dass wir leben, um Gott Ehre zu bereiten. Mit unserem Leben, dass wir ihn ehren mit unseren Gebeten, einem persönlichen Gebet. Am Morgen nach dem Badezimmer setze ich mich in die Stube und das Erste, was ich sage, ist, oder das Erste, was ich tue, ist Gott anbeten. Gott danken für die Nacht, danken, dass ich leben darf, ihn bitten, dass ich zu seiner Ehre lebe. Wir können persönlich beten und ich hoffe, wir tun das auch, weil das ist ein Zeichen davon, dass ich überhaupt den Geist habe, dass ich persönlich bete. Wir können das mit vorformulierten Gebeten machen, mit Psalmen, man kann das mit dem Vater unser machen. Lieder sind nichts anderes als vorformulierte Gebete, wenn das Lied ein Gebet ist natürlich. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten, die ihn lieben, die ihn von ganzem Herzen lieb haben, die wissen, was sie ihm verdanken, was sie von ihm haben. Wir sollen anbeten im Geist. In unserer Vision, der Vision unserer Gemeinde heißt es, wir wollen begeistert Kirche sein, Gott und Menschen lieben. Und das Geist ist bewusst groß geschrieben und kursiv, um zu sagen, wir wollen nicht einfach so begeistert sein, wisst ihr, so wie man im Fußball begeistert ist, sondern wir wollen eine Begeisterung haben, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Und unser Ziel ist, und ich denke, da sind wir am richtigen Ort, wenn man spürt, hier in der Gemeinde, da spürt man etwas, die haben Gott lieb, die haben Jesus lieb und sie haben die Menschen lieb. Alle die da kommen. Im Geist Gott anbeten, dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Das ist der tiefste Unterschied zwischen einem Christ und einem Nichtchristen. Der Christ, der den Heiligen Geist hat, der Nichtchrist, der ihn nicht hat. Römer 8 heißt es, schreibt Paulus, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der ist nicht mit Jesus verbunden. Der ist nicht perdu mit Jesus, der ist eben perdu. Woran merkt man, dass man den Heiligen Geist hat? Ich nenne 3G, nicht 5G, das sollte man ja nicht, oder? 3G, Gottes Wort. Wer den Heiligen Geist hat, den interessiert es, was der Heilige Geist gesagt hat. Das Gebet und das persönliche Gebet, wo man etwas spürt, die Person ist perdu mit Gott, mit Jesus. Und das dritte, Gemeinschaft. Wir haben da in diesem Lied gesungen, weiß ich nicht mehr, wie es heißt, da von der Gemeinschaft. Jetzt heißt es, dass du hast, etwas vorgelesen hast. Ah, Jesus gab ein neues Lied in unser Herz. Oder das ist das, was uns verbindet. Ob jetzt ukrainisch, ob russisch oder brasilianisch oder aus Afrika oder wie auch immer. Jesus ist es, das Menschen weltweit verbindet. Und ich finde es so schön, dass wir ein bisschen internationaler geworden sind. Daran merkt man, dass man den Heiligen Geist hat. Der Apostel Johannes schreibt in einem Brief, daran erkennen wir, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Das heißt nicht, wisst ihr, dass es manchmal nicht auch Knatsch gibt unter uns und das schon, aber irgendwie ist eine Grundhaltung Geschwistern gegenüber da vom Heiligen Geist gewirkt. Wenn wir jetzt spüren, ich habe den Heiligen Geist nicht. Jesus hat gesagt, wir dürfen den Vater im Himmel bitten, Herr, schenke mir diesen Geist. Schenke mir ein neues Herz, schenke mir ein neues Geist in mein Herz hinein. Wir sollen Gott anbeten, haben wir gesehen, ich gehe zurück, diesen Vers, im Geist und in der Wahrheit. Also im Geist, wir brauchen den Heiligen Geist, um Gott richtig anbeten zu können. Und wir sollen in der Wahrheit leben. So verstehe ich den Vers Teil. Es ist dann nicht ganz einfach, das zu verstehen, was es heißt. Aber so verstehe ich es. Auch mein Leben muss Gott ehren. Ich kann nicht am Sonntagmorgen hierher kommen und Anbetungslieder singen. Und dabei unter der Woche spürt man überhaupt nichts davon. Da bin ich der Einzige, der weiß, dass ich Christ bin. Die anderen merken nichts davon. Unser Handeln muss Gott ehren, unser Denken. Der Prophet Amos sagt einmal in Kapitel 5, Vers 23, ist ein alttestamentlicher Prophet, die Propheten, denen war eben wichtig, dass Leben und Glauben, dass das übereinstimmt. Und Amos sagt in Kapitel 5, Vers 23 einmal den Juden, tu weg das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Tu weg das Geplärr deiner Lieder. Hört auf zu singen. Und warum? Offenbar hat das Leben nicht gestimmt. Da lesen wir nämlich, muss ich die Stelle schnell suchen, ja, Vers 10 im gleichen Kapitel heißt es, sie sind Gram, der sie im Tor zurechtweist. Er sagt also von den Israeliten, sie lassen sich nicht zurechtweisen. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist. Das Tor, das war so der offizielle Versammlungsplatz. Sie verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt, Korruption, und die Armen im Tor unterdrückt. Und dann heißt es eben ein paar Verse weiter. Darum, weil ihr so gottlos lebt, weil ihr euch nicht um die Armen kümmert, weil ihr nur für euch schaut, deshalb tu weg das Geplärr deiner Lieder. Hört auf, mir Loblieder zu singen. Das mag ich nicht hören, wenn Leben und Glauben nicht übereinstimmt. Ich habe bei der Vorbereitung etwas Interessantes gelesen. In den evangelischen Kirchen in Deutschland scheint es bis vor 150 Jahren Beichtstühle gegeben zu haben. Evangelische Kirchen. Und es war üblich, dass man am Samstag vor dem Gottesdienst beichten ging, weil man sich bewusst war, ich kann am Sonntagmorgen nicht in den Gottesdienst gehen und mein Leben stimmt nicht. Wisst ihr, nicht eine oberflächliche Beichte, so schnell etwas beichten und dabei ist es einem nicht ernst, damit fertig zu machen. Und in manchen Liturgien ist am Anfang des Gottesdienstes ein Sündenbekenntnis, weil man weiß, ich kann nicht, wenn mein Leben nicht stimmt, kann ich nicht einfach so vor Gott treten und Lieder singen. Psalm 24, Vers 3 und 4 sagt uns ganz Ähnliches. Da heißt es, da wird die Frage gestellt, ja, wer darf eigentlich anbeten? Da heißt es, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Also wenn es heißt, dass wir Jesus, dass Gott Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, in der Wahrheit, das heißt, mein Leben muss stimmen. Es nützt nicht, wenn ich hierher komme und Loblieder singe und mein Leben stimmt nicht. Gott sucht, was verloren ist. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und ich komme zur nächsten Stelle, Hesekiel 22, Vers 30. Da sagt Gott, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss, kann auch übersetzen, in die Bresche trat, damit ich es nicht verheerte, aber ich fand keinen. Hesekiel war ein Prophet, der hat etwa um 600 vor Christus gelebt. Und die allermeisten Propheten haben das Volk Israel gewarnt, wenn ihr euer Leben nicht ändert, werde ich es zulassen, dass ihr in die Gefangenschaft kommt. Und das ist im Fall von Judäa, von Jerusalem, 587 passiert. Jerusalem wurde zerstört, das Volk kam in die sogenannte babylonische Gefangenschaft in den heutigen Irak, 70 Jahre lang. Nachher hätten sie die Möglichkeit gehabt, zurückzukehren. Und da zitiert Gott und sagt, ich fasse weiter jetzt das ein bisschen aus, Leute, eigentlich möchte ich nicht euer Verderben, aber ich finde nicht einmal einen, der für euch betet. Ihr seid so verdorben, da ist keiner unter euch, der bereit wäre zu sagen, und ich trete in die Bresche. Das Wort Bresche, das ist ganz interessant, das gibt es auch im Russischen. Bresche kommt vom germanischen Brechen, eigentlich ein Wort aus der Militärsprache, wenn in einer Festung es gelang, eine Lücke zu machen, durch die man dann hineingehen konnte und die Festung erobern, das war eben eine Bresche. Und die Russen haben das Wort Bresche übernommen vom Deutschen. Gott hat gesagt, Leute, ich finde keinen im Volk, der für euch betet, dass ihr euch bekehrt, dass ihr euer Leben ändert. Ich finde nicht einmal einen Fürbitter unter euch. Mose hat sich für das Volk Israel eingesetzt, lesen wir. Mose war bereit, sogar sein Leben zu geben. Und Gott ist ein barmherziger Gott. Wenn wir an die Geschichte denken, wo Gott einmal Abraham besucht hat und ihm den Untergang von Sodom angekündigt hat, da hat ja Abraham mit Gott so wie fast einen Handel versucht zu machen. Er hat gesagt, also Gott, willst du wirklich ganz Sodom zerstören? Stell dir vor, wenn es jetzt dort 50 Gerechte hätte, 50, die das Gericht nicht verdient hätten, dann verdirbst du ja die auch. Und Gott sagt, wenn es 50 Gerechte dort hat, geschieht Sodom nichts. Und er geht immer wieder zurück. Und am Schluss ist Abraham bei 10. Und Gott sagt, wenn ich 10 Gerechte finde in Sodom, passiert Sodom nichts. Dann lasse ich sie laufen. Er hat keine 10 gefunden. Und in Israel sagt Gott offenbar dort um 600 vor Christus, ich finde keinen, der fürbittend eintritt. Und so möchte ich sagen, Gott sucht Fürbitter. Gott sucht Fürbitter für unser Volk, für unser Tal, für die Welt. Kann denn Gott nicht auch so barmherzig sein? Warum ist es ihm so wichtig, dass Menschen für andere Fürbitte leisten? Ein Sinn oder ein Grund, warum Gott den Menschen geschaffen hat, das lesen wir in 1. Mose 2, ist, Gott wollte den Menschen einsetzen, um über diese Welt, auch über diese Schöpfung zu herrschen. Jetzt nicht im Sinn von ausnützen und unterjochen, sondern wie es ein guter König eben macht. Das war der Auftrag. Und wenn er Menschen sucht, die fürbittend für andere eintreten, dann ist das genau auf der Linie. Gott will uns beteiligen quasi an seiner Regierung. Er will nicht einfach ohne uns handeln. Er will uns brauchen. Haben wir uns schon als Fürbitter für die Welt gewinnen lassen? Meine Frau und ich, wir beten in der Regel nach dem Nachtessen. Wir haben so unseren Plan, was wir beten. Am Nachtessen beten wir für diejenigen, die Verantwortung tragen auf dieser Welt, in unserem Land, aber auch darüber hinaus, für unsere von der Leyen, für Jens Stoltenberg, für alle die Leute, die Entscheidungen treffen müssen, die nicht einfach sind, die schwierig sind. Gott sucht Fürbitter. Und auch bei der Kreditanstalt. Also ich denke, keiner hat das Recht, diese Leute dort zu kritisieren, der nicht auch für sie gebetet hat. Ich denke, da ist manches nicht gut gelaufen. Aber Frage ist, denken wir auch als solche Wirtschaftsleute, Leute, die Verantwortung tragen in der Wirtschaft, die oft auch schwierige Entscheidungen treffen müssen? Gott will uns brauchen als Fürbitter für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen. Meine Frau und ich waren kürzlich auf einer Wanderung bei einem Bauernhof. Den haben wir schon vor einigen Jahren mal besucht, weil wir ein Plätzlein suchten, wo wir so mal eine Nacht mit unserem Dachzelt sein konnten und so sind wir in Kontakt gekommen. Aber es hat sich irgendwie nie so ergeben. Wir haben einen besseren Platz bei Herwigs gefunden. Und jetzt sind wir wieder mal dort vorbeigegangen, weil wir vor einiger Zeit, wo wir da waren, gemerkt haben, diese Frau, die hat irgendwie Schwierigkeiten. Wir haben ab und zu auch für diese Frau gebetet, waren jetzt auch wieder dort und haben für sie gebetet. Gott sucht Fürbitter, Gott sucht Menschen, die für andere beten. Christen leben nicht nur für sich. Da geht es nicht nur darum, dass es uns gut geht, sondern es soll auch darum gehen, dass es anderen gut geht. Die dritte Art Menschen, die Gott sucht, da finden wir einen Vers bei Jesaja. Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Luther übersetzt, wer will unser Bote sein? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Gott hat einen Mann gesucht, der sein Bote sein sollte, der seine Botschaft weitergeben sollte. Auch Jesaja, er hat 100 Jahre vor Hesekiel gelebt, hat die Gefangenschaft Israels vorausgesagt. Er hat gesagt, Leute, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr einfach einmal erobert werden und weggeführt werden, deportiert werden. Aber der Jesaja ist der größte Prophet im Alten Testament, ist am häufigsten zitiert im Neuen Testament. Er hat eben auch die Rückkehr des Volkes vorausgesagt. Und weit darüber hinaus hat er sogar vom neuen Himmel und von der neuen Erde gesprochen. Dieser Jesaja, etwa 700 vor Christus, wurde berufen von Gott. Gott stellt die Frage, wen soll ich senden? Luther Übersetzung, wer will unser Bote sein? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Wenn man an die vielen Frauen denkt, die heute noch in der Mission sind und in den letzten 200 Jahren die Missionsarbeit getragen haben, hat man den Eindruck, dass die christlichen Männer gesagt haben, Herr, hier bin ich, sende meine Schwester. Und Jesaja hat einen schwierigen Auftrag, der sich eigentlich vergleichen lässt mit unserer Situation. Gott sagt, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet es nicht, sehet und merket es nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das ist ein ganz schwieriger Vers und von der Übersetzung her muss man das wahrscheinlich so verstehen, Jesaja, dieses Volk ist so verstopft, so verstockt. Ihre Augen sind blind, ihre Ohren sind taub. Ihre Herzen sind hart, sie werden dich nicht hören. Er sendet diesen Jesaja also zu einem Volk, das sich nichts sagen lassen will. Und da frage ich mich, ist das nicht heute die Situation auch? Haben wir nicht auch manchmal den Eindruck, die Leute wollen nicht hören? Oder sind wir so ungeschickt, es zu sagen, dass sie nicht verstehen, was wir eigentlich sagen wollen? Ich frage mich manchmal, was da, woran es liegt. An anderen Orten auf der Welt kommen viele Menschen zum Glauben. In Indien bekehren sich viele Menschen, gerade aus den untersten Schichten, die ja nichts mehr erwarten können von ihrem Leben hier. Und sie merken, Jesus gibt mir eine Hoffnung. Und wenn sich in diesem Leben nichts mehr ändert, so darf ich mich freuen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sind wir bereit, uns auch senden zu lassen, die Botschaft Gottes in die Welt hinauszutragen? Diese Botschaft, die wir hinauszutragen haben, ist Jesus. Wir müssen von Jesus reden. Zeugen Jehovas, mit denen ich vor einiger Zeit gesprochen habe, habe ich gemerkt, die reden nicht von Jesus. Die reden vom Untergang der Welt und vom kommenden Ende und wie schlimm alles ist und wie eigentlich die Zeugen Jehovas die rettende Botschaft haben. Aber diese rettende Botschaft, das ist nicht Jesus. Ich muss mich den Zeugen Jehovas anschließen, ich muss die Bibel lesen, so wie es die Zeugen Jehovas erklären. Die reden nicht von Jesus. Man stellt fest, dass sich die Kirchen entleeren, dass die Leute den Kirchen davonlaufen. Man überlegt sich, was man machen kann. Aber von Jesus ist nicht die Rede. Dass es vielleicht damit zu tun haben könnte. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir Zeugen. Und wenn man in der Apostelgeschichte liest, merkt man immer wieder, die Boten Gottes, die hatten Jesus zum Thema. Und deshalb müssen wir immer wieder schauen, dass wir von Jesus zu reden kommen, weil da ist der Punkt. Jesus hat gesagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und deshalb müssen wir Christen auch voll sein von Jesus. Wir müssen Jesus kennen, wir müssen die Evangelien kennen, wir müssen wissen, was Jesus gesagt hat, sonst können wir den Menschen nicht Jesus bringen. Und noch, ich komme gleich zum Schluss, noch ein Wort an die jungen Leute unter uns, die Jesus kennen und lieben. Euch möchte ich sagen, Missionare werden heute noch gesucht. Manchmal hat man den Eindruck, das ist vorbei, das ist erledigt. Es werden Christen gesucht, die bereit sind, vielleicht mit dem Beruf, den sie erlernt haben, in ein fremdes Land zu gehen und dort zu helfen. Ich kenne eine Ergotherapeutin, die in der Mongolei arbeitet als Ergotherapeutin. Missionare. Sie wird wahrscheinlich nicht nur Ergotherapie machen, sondern auch anderes. Oder man spricht von Zeltmacher-Missionaren, Kaufmanns, die als Englischlehrer arbeitet. Und, weil als Missionar kann man nicht in den Irak gehen. Ich kann nicht als Beruf angeben, Missionar. Ich muss irgendetwas machen, diesem Land, das diesem Land hilft, jetzt rein äußerlich, und dabei daneben Missionar sein. Und es braucht Menschen, die sich so gut ausbilden lassen, dass sie ihrerseits nachher wieder Ausbildung machen können in den anderen Ländern. Als wir das erste Mal nach Äthiopien gingen, hatten wir Besuch von Missionaren, die in Burkina Faso arbeiteten. Und ich ging ja als Ausbilder, ich habe Griechisch und Hebräisch unterrichtet. Und diese Missionare haben gesagt, oh, das ist super, dass du gehst. Weißt du, Afrika braucht Christen aus Europa, die andere Christen ausbilden. In Afrika ist das Christentum meilenweit, aber hauchdünn. Es fehlt an Ausbildung. Das hat ja René Bohrer auch erlebt, oder? Wie es da einfach schon nur an rein Bibelkenntnissen mangelt. Also junge Leute, Mission, überlegt euch das mal, ob das nicht auch etwas ist. Könnte es sein, dass ihr einmal den Ruf hört, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ich komme zum Schluss. Ich habe euch heute Morgen nicht eine Liste zum Auswählen vorstellen wollen. Ich wollte nicht sagen, ja, nehmt das eine oder das andere. Ich hatte ursprünglich 3 Punkte in meiner Predigt. A, F, B, Alternative für Breitenbach, nicht Alternative für Deutschland, Alternative für Breitenbach. Gott sucht Anbeter, Gott sucht Fürbitter und Gott sucht Boten. Wie gesagt, das ist nicht eine Liste zum Auslesen, sondern da bist du ganz gefordert. Du bist gefragt als Fürbitter, du bist gefragt als Anbeter, du bist gefragt als Bote. Und alles das können wir erst sein, wenn wir uns haben finden lassen von Jesus. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn wir uns noch nicht haben finden lassen, wenn wir noch nicht Jesus Christus nachfolgen, lassen Sie den Tag nicht vorbeigehen, ohne dass Sie sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mein Leben. Wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du nicht einfach ohne uns diese Welt regieren willst, sondern dass du Menschen suchst. Du suchst Menschen, die verloren sind und willst sie retten. Willst ihnen Sündenvergebung geben, willst ihnen ein neues Herz geben. Und du suchst Menschen, die dich anbeten, im Geist, mit dem Heiligen Geist und in der Wahrheit. Du suchst Menschen, die fürbittend einstehen. Und ich bitte dich, Herr, um Gnade, dass wir Christen auch immer wieder den Blick weiten und öffnen und nicht nur für uns und vielleicht unsere Familie beten, sondern dass wir uns einspannen lassen in einen größeren Zusammenhang, Es gibt so viel Not auf dieser Welt, Herr, gerade dieser Ukraine-Krieg. Herr, wir bitten dich, schenk, dass er ein Ende nimmt. Und so ein Ende nimmt, ja, dass man sich darüber freuen kann. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch heute noch Boten sendest. Ich bitte dich gerade für die jungen Leute, die das Leben noch vor sich haben. Herr, dass du den einen oder anderen einfach rufst, dass du es ihnen aufs Herz legst. Vielleicht einmal aus dem Laufental oder aus der Schweiz oder sogar aus Europa wegzuziehen und deine Botschaft weiterzugeben. Herr, ich bitte dich um viel Gnade. Schenk, dass wir eine Gemeinde sind, die begeistert ist von dir, die dich liebt und die den Nächsten liebt. Amen.